Es hat mich immer interessiert, von unseren Mitarbeitern, die in aller Welt tätig waren, zu hören, wie dort die Weihnachtsbräuche sind. Es ist interessant, in der ganzen Welt wird Weihnachten gefeiert. Selbst in China, so ein atheistischer Staat, vor den Hotels sind Dekorationen angebracht. Und in Afrika, das habe ich Ihnen schon erzählt, ist ja das Christfest vor allem ein Fest des evangelistischen Zeugnisses, das man auf die Plätze zieht. Aber einer unserer Landwirtschaftsingenieure schrieb so schön von Costa Rica in Mittelamerika, wie dort in der Vorweihnachtszeit die ganzen großen Kaufhäuser mit Lichterketten behängt sind. Und weil es keine Fichten und Tannen gibt, werden dort Zypressen verkauft. Und die Zypressen hängt man voll mit Lametta. Und dazu gibt es Weihnachtsmänner aus Plastik und Knecht Ruprecht auf Rentierschlitten durch eine verschneite Landschaft. Und in den heißen Ländern ist das alles sehr witzig. Und dann die Plastiktüten, die bedruckt sind. Und durch die Kaufhäuser hört man immer Stille Nacht auf Spanisch, dass da gespielt wird. Und da sagt er, das gibt es eigentlich gar nicht, was ihr an Advent habt. Und das ist ja bei uns immer so schön, dass wir diese biblischen Gestalten der Erwartung des Kommens von Jesus bedenken. Etwas ganz Kostbares, und ich finde das toll, dass Sie sich diese Zeit nehmen und dass wir das an dem Johannes noch einmal machen. Wir waren vorher noch im Mohnbachtal, da haben wir den Simeon gehabt und die Hanna, die auf das Kommen von Jesus warten. Es gibt ja noch viel mehr Gestalten in der Bibel, die so warten. Aber dieser Ingenieur schrieb dann aus Costa Rica, am schönsten war, wie ein amerikanischer Jugendchor kam. Und da war dann die Halle ganz voll, da sind viele Leute auch von der Stadt gekommen und die haben einfach Jesus-Geschichten dargestellt. Und in einem zweiten Teil haben sie aufgerufen, dass man Jesus in sein Leben aufnehmen soll. Und dann sagt er, da war endlich wieder deutlich, um was es an Weihnachten geht. Und das wollen wir bei uns auch immer wieder so sagen, wenn das oft vielleicht auch bei manchen unserer Freunde nur so äußere Gewohnheiten sind, Riten, die man feiert, du musst Jesus haben. Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, musst du eigentlich auch an Weihnachten missionarisch predigen? Da habe ich gesagt, dort erst recht. Dort muss man den Menschen sagen am Heiligen Abend, du musst Jesus zu dir einladen, er muss in deinem Leben dieses Licht verbreiten. Das war ja auch so interessant an diesem Heiligen Abend, dass ganz viele Bewohner von Bethlehem nicht begriffen haben, was um sie her geschehen ist. Bloß die Hirten, die diese Ankündigung hörten, euch ist der Heiland geboren. Und die sich aufgemacht haben und an der Krippe niedergefallen sind und angebetet haben. Und das ist uns so wichtig, dass wir diesen Retter finden. Diesen Retter, der uns aus unserer Todverfallenheit hilft, aus unserer Schuld heraushilft zum neuen Leben. Und dann sind die Lieder so herrlich. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Wunderbar. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Wir wollen vor Jesus stehen bleiben, ihn anbeten. Und das hat am allerschönsten, so meine ich, Johannes der Täufer zum Ausdruck gebracht. Mit diesem wunderbaren Wort. Es gehört für mich zu den ganz großen Abschnitten der Bibel. Und darum, verstehen Sie, das waren ja nicht bloß wie uns, bei uns oft, wenn wir predigen und die Bibel auslegen, da man sagt, ein bisschen schwer verständlich. Sondern so klar, so eindeutig, was Jesus für uns bedeutet. Das ist der Grund, warum ich sage, so hat Johannes der Täufer uns schon diese frohe Botschaft des Kommens von Jesus verkündet. Und das zunächst einmal das wunderbare Bild der Hochzeit. Also bei uns ist das ja bei vielen Menschen nicht mehr sehr bedeutsam. Aber wir sind jetzt 48 Jahre verheiratet. Das war für mich das Allergrößte. Die Hochzeit und von da ab leben wir zusammen. Wie haben wir uns gesehnt in der langen Verlobungszeit? Wann ist endlich der Tag, wann wir ganz zusammengehören? Und dieses Bild nimmt Johannes, der doch sonst so ein karger Bote war, und sagt, das Kommen von Jesus ist nur mit einer Hochzeit vergleichbar. Und ich weiß doch, dass unsere jungen Leute schwer tun, wenn das in den Liedern immer vorkommt, vom Bräutigam und von der Braut. Ist das allerschönste Bild für eine Gemeinde Gottes in dieser Welt, dass sie die Braut von Jesus ist. Die Gemeinden, in denen wir sind, das ist ja nicht meine Gemeinde, wo ich vielleicht ein paar Jahrzehnte gedient habe, sondern eine Gemeinde Gottes und das Herrlichste, eine Gemeinde, die Jesus gehört, eine Brautgemeinde, die auf ihn, den Bräutigam, wartet. In dieser großen Liebe, ihm gehört sie allein, ihm dient sie. Das Bild ist ja dann in der Offenbarung wieder aufgenommen. Es war für mich vor vielen Jahrzehnten tief eindrücklich, wenn Fritz Grünzweig, der ein großer Offenbarungsausleger war, der Gründer der Hofacker Vereinigung, immer wieder gesagt hat, das Schlimmste ist, dass die Gemeinde hurt, dass sie Verhältnisse mit ganz vielen anderen hat und nicht in dieser Ausschließlichkeit für Jesus lebt. Und da steht in der Offenbarung, dass das Schlimmste ist im Abfall von Jesus und die Hure Babylon, die am Ende fällt, die vermengte Kirche mit der Welt. Und das einzige Mal, wo im Neuen Testament das Halleluja kommt, wissen Sie wo? Offenbarung 19, wo die Hure Babylon gefallen ist. Diese vermengte Kirche, die überall sich hin orientiert und nicht mehr ganz allein auf Jesus hin lebt. Das ist ein wunderbares Bild. Wenn uns dieses Geheimnis der Ehe wieder ganz groß wird, der ganz großen Liebe und dieser Ausschließlichkeit, wo es eben nicht andere Liebhaber noch geben kann, sondern die Gemeinde, die nur dem einen gefallen, wenn dem Bräutigam. Und der Johannes sagt, das ist so schön, wenn Jesus kommt, ist das ein Riesenfest. Die haben ja noch verstanden, Hochzeit zu feiern. In Israel 7 Tage hat man gefeiert und die Tenne wurde leer geräumt. Und dann, wir kennen es von der Hochzeit zu Kana, wie man zusammenkam und fröhlich war und dieses Geheimnis besungen haben. Zwei, die sich lieben. Und das ist das Wunderbare, was uns Johannes sagt von dieser Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben. Das ist ihm wichtig. Es ist immer eine ganz schwierige Frage, wie viele Leute haben denn eigentlich in unseren Gemeinden ein persönliches Liebesverhältnis mit Jesus? Der Professor Berger in Heidelberg hat einmal gesagt, er glaube, dass 70% der Prediger kein persönliches Liebesverhältnis mit Jesus haben. Wir sind nicht da, um die Prozentzahlen festzustellen, deshalb zitiere ich ihn. Aber es uns immer leid ist und wir wollen doch Menschen dorthin bringen, dass sie diese Freude erleben, Jesus kennenzulernen. Und besonders wichtig an Weihnachten, dass sie ihn kennen und ihn lieben. Und Johannes hat dieses herrliche Bild gebracht und sagt, er will nur der Brautwerber sein, der sich mitfreut, wenn der Bräutigam endlich die Braut gefunden hat und die beiden nun zusammenkommen in einer unauflöslichen Liebe, die nur noch der Tod scheiden kann. Das ist so herrlich, ein schönes Bild für die Gemeinde. Das erste, ausgerechnet Johannes der Täufer, ach, das war doch nicht der Gerichtsprediger, der Johannes, der Freudenbote war es doch, der von diesem großen Fest redet. Er, der sich so schlicht gekleidet hat, dem war es wichtig, dass wir uns auf dieses Hochzeitsfest rüsten, dass wir unsere schmuddligen Lumpen weglegen und uns reinigen lassen, dass wir bereit sind zum großen Hochzeitsfest. Und dann hat Johannes der Täufer, dieses Wort geprägt. Kann man das überhaupt sagen, dass zu den schönsten Worten der ganzen Bibel gehört? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. 1975 hatten wir den großen ersten Gemeindetag im Neckarstadion, heute Mercedes Arena. Und da war das Motto, wer Jesus hat, hat das Leben. Und da war es damals wieder Fritz Grünzweig, der gesagt hat, er wollte, dass alle Menschen das hören, in Württemberg und weit drüber hinaus. Kurz gefasst unsere Botschaft, wer Jesus hat, der hat das Leben. Steht da, wer den Sohn Gottes hat, das Gleiche. Da Jesus der Sohn Gottes ist. Wir haben dieses Wort ja noch einmal im Neuen Testament. Wir haben es im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Da steht, dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist eine Botschaft, die uns an Weihnachten ganz arg wichtig ist, dass es sich nicht entscheidet, an dem Geld, das wir haben, auch nicht an den Geschenken, die wir machen, auch nicht an den äußeren Umständen des Feierns, auch nicht an der Gesundheit unseres Leibes hängt das Leben, auch nicht an all den Schmerzen, die wir durchleiden, sondern dass Jesus alles ausfüllt, was wir an Schmerz und Traurigkeit haben und die Überfülle an Leben gibt. So wie Jesus es ein anderes Mal gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Aber dieses Leben ist ganz komprimiert in Jesus Christus drin, in der Gemeinschaft mit ihm. In Bayern gibt es einen alten Pfarrer und einen Pfarrer Hegel, der gehört zu diesem großen Jugendtreffen in Bobengrün. Da versammeln sich ja immer viele tausend Menschen an Pfingsten zu dieser Tagung. Und dieser alte Pfarrer Hegel hat nochmal von einem Professor Deichmann etwas ausgegraben. Das hat er vielen geschickt, auch dem Hans-Peter Reuer. Der hat auch jetzt immer wieder Artikel drüber geschrieben. Denn der Professor Deichmann hat einmal gesagt, müsst drauf achten, das ist für den Paulus das Wichtigste in seinen Briefen. Und in allen Briefen, wenn man so im groben Schnitt überschlägt, auf jeder Seite zweimal gebraucht er die Formulierung, dass wir in Jesus sein müssen. Das geht ja gar nicht. Wie kann man in einem Menschen drin sein? Das geht auch in der griechischen Sprache gar nicht, in der der Paulus geschrieben hat. Aber er meint genau dieses Geheimnis, dass wir so in Christus leben und Christus in uns, dass diese ganze Lebensfreude da ist. Und man kann das mit Worten nicht beschreiben, man kann nur diesen Schritt gehen und sagen, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe noch im Fleische, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hat dargegeben. Ich darf ihm ganz vertrauen. Und wer von Ihnen sagt, jetzt bei mir ist es schwierig an Weihnachten und ich bin allein und wir haben so viele Sorgen und Probleme, dann nehmen Sie sich einfach Zeit für diese Gemeinschaft in Jesus, für dieses stille Sein in ihm, für dieses Ruhen in ihm. Und legen Sie Ihre Sorgen und Ihre Beschwernisse da hinein, so wie Sie die Sünden wegtragen lassen von dem Lamm Gottes, das Ihre Sünden wegträgt. Dieses Wissen, dass er da ist und Sie erfüllen will mit seinem Geist und Ihnen die Freude gibt, Freude, Freude über Freude, Christus während allem Leide. Das ist so herrlich. Er gibt das Leben in seiner ganzen Fülle. Das ist so wunderbar, dass dann auch der Tod umfunktioniert wird und zum Heimgang wird zur Herrlichkeit. Und plötzlich hat das keine Bedeutung mehr, das Ende meines irdischen Lebens. Und Johannes darf dieses wunderbare Geheimnis schon ankündigen. Jetzt verstehen Sie mich, warum mir das so wichtig ist, diesen Johannes zu verstehen. Er hat einen Durchblick gehabt. Wer hat denn noch so einen Durchblick gehabt? Dass die Jünger zweifelten, auch am Ostertag, das gibt's. Aber Johannes war viel klarer alles, was ist. Wie hat er das schon von Anfang an gesprochen, obwohl er doch nur an der Schwelle steht? Das hat ihm der Geist Gottes gezeigt. Das hat ihm der Vater doch dort enthüllt, als er Jesus getauft hat am Jordan. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist der eine große Retter für uns. Und es gibt niemanden sonst. Es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel als dieser Jesus-Name. In ihm muss ich sein, in ihm muss ich leben. Das muss meine Gedanken erfüllen, das muss mir wichtig sein. Mein ganzes Vertrauen muss auf ihm ruhen. Aber jetzt sagt der Johannes noch ganz hart, wer ihn nicht hat, über dem steht noch der Zorn Gottes. Und es gibt in unseren Tagen ja viele, Sie haben das ja auch gelesen, die da sagen, wir dürfen dann nicht mehr davon sprechen. Das schmerzt mich ungemein. Wenn Sie einmal dran denken, was in dieser Welt Gott an Zerstörungsmächten freigegeben hat. Wer nicht unter dem Schutz von Jesus lebt, ich kann kaum drüber reden, wenn ich denke, was über das jüdische Volk hereingebrochen ist bis zum heutigen Tag in Jahrhunderten. Ein unvorstellbar grauenhaftes Elend, wo der Friede Gottes weggenommen ist. Und was in unserer Welt liegt, vorhin im Café sagt mir noch jemand, wie unheimlich Entwicklungen sind. Ihr Sohn hat das schon gesehen. Unheilsentwicklungen, wenn all das wahr wird, was in der Offenbarung noch steht, was an Zorn Gottes und Gericht Gottes über diese Welt hinweggeht. Furchtbar, wer nicht in Jesus seinen Frieden hat. Und ich habe es oft in den Ländern der dritten Welt erlebt, wie diese Menschen in einer panischen Angst leben vor den dämonischen Mächten. Da machen wir uns überhaupt keine Vorstellung. Die nichts tun können aus Angst vor der schwarzen Magie. Auch die schönen Dinge des Lebens machen sie alle nur aus einer Teufelsangst heraus, um nicht behext zu werden. Und die Botschaft, wie die plötzlich erklingt, von Jesus, dem großen Befreier, dem Heiland, unter dem man sich bergen kann. In der Welt der unheimlich dunklen Mächte, und da brauchen wir gar nicht viel davon reden, also dass wir sagen, Gott sei Lob und Dank ist Jesus, der mich schirmt in allem, was mich bedrohen mag. Ich kann mein Leben gar nicht schützen in dieser unheimlichen Welt. Und wir wissen gar nicht, was vor dieser Welt noch steht. Auch in der großen Endzeitrede, was Jesus gesagt hat. Und gerade in der Offenbarung, was uns gezeigt wird. Ich kann nur geborgen sein in Jesus. Und dann denken wir wieder an diese Lieder, was an Johann Frank uns gegeben hat. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Das darf ich doch wissen in diesen unheimlichen Dingen dieser Welt. Ich habe es Ihnen ja erzählt, wie wir so getroffen waren, wie mein Freund Dr. Willi Ehret in Afghanistan ermordet wurde, mit 59 Jahren als ein ganz befähigter und besonders begabter Entwicklungshelfer, der 35 Jahre Ungeheures geleistet hat in den Ländern der Armut, auch in Afghanistan, geliebt war, dort unter den Frauen gearbeitet hat, mit großer Anerkennung auch der Männergesellschaft in Afghanistan. Aber ist das dann nicht herrlich, wenn die Frau sagt, wir wollen bloß bei der Beerdigung, die ich halten musste, von Jesus reden? Und die hinschreibt in die Todesanzeige, bitte keine Trauerkleidung. Wo die Kirche die Leute nicht fassen kann, aber wir haben doch einen solchen Bergungsort, dass wir nicht sagen, ja, was passiert jetzt, sondern er war in Jesus geborgen, auch wenn sowas passiert. Und wenn es nur ein Zeugnis ist für die Menschen, mit denen er zusammen war, das ist so wichtig, wenn Jesus mein Leben ist, dann kann auch die Katastrophe und das Schwerste eingeordnet werden und ich kann es aus der Hand von Jesus nehmen, weil Jesus mich birgt in allem, was auch geschehen mag. Dass ich in Jesus geborgen bin, in seiner Liebe, nichts kann mich aus seiner Liebe mehr trennen, auch die Schicksalsschläge, auch die schrecklichen Ereignisse, auch die schweren Lebenskrisen, durch die wir gehen, das sind Heimsuchungen unseres Herrn, wo er uns näher zu sich in seinen Frieden bringen will. In der Welt habt ihr Angst, aber seid doch mutig und getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und ohne Jesus kann ich das nicht durchstehen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich rätsle immer noch, wie eigentlich die gottlosen Leute um uns her das machen. Sie stehen, nein, noch nüchterne Abschätzung, vor dem nahen Tod in absehbarer Zeit. Und sie haben keine lebendige Hoffnung. Ein paar Sprüche. Mit dem Tod ist alles aus, oder was man so hat, und nach dem Tod geht es wunderbar weiter, und was die Leute sich erträumen. Also sie haben keine reale Hoffnung. Und wie das ist, wenn meine Existenz an diesem Abgrund steht, wie froh bin ich, dass Jesus mein Leben ist. Ich brauche nimmer mehr als diese herrliche Zusage, und das füllt das Weihnachtsfest für uns. Wir brauchen gar nicht viel sagen. Wir können das Menschen auch nicht erklären, so wenig wie ich es ihnen erklären kann. Wir können es ja nur bezeugen, so wie wir es dann selber erlebt haben in vielen kritischen Situationen, wo Jesus uns ganz nahe kam mit seinem Trost und mit seinem Frieden. Das war so wunderbar, wenn man das erlebt hat. Und gerade heute Morgen mit jemandem gesprochen, da waren wir auf einer Freizeit mit dem Brüderbund. Und da sind Eltern mitgegangen, wo die Tochter ein paar Wochen vorher mit dem Fahrrad tödlich verunglückt war. Der Vater hat mit dem Glauben nichts am Hut gehabt. Und er kam da zu der Freizeit und merkt plötzlich, da sind ja Christen und die machen Bibelarbeit. Und er sagt zu seiner Frau, ich bin ja nur mitgegangen wegen der Berge. Aber ich reiß morgen ab. Konnte ja niemand mit ihm drüber reden, trug eine gelbe Krawatte, so wie man dann die Trauer bewältigen will, die einen so heimgesucht hat. Und am nächsten Morgen sagt er, hast du für mich gebetet zu der Frau? Warum? Ich bleibe da, ich freue mich auf die Bibelarbeit. Wissen Sie, das macht Jesus. Wir können nichts tun, wirklich, wie so eine verzweifelte Ehefrau beten. Und dass Jesus selber sich offenbart, das geht nicht anders. Wir können das nicht machen durch unsere Künste. Jesus offenbart sich und zeigt sich als der Heiland der Welt. Und er gibt auch Gewissheit, das ist so wunderbar, wie es hier da ist. Er ist das Leben, und wer dieses Leben nicht hat, der hat keinen Trost in diesem Leben. Und er wird ihn nicht finden können auf eine andere Weise. Und dann sagt Jesus noch was ganz Wichtiges. Johannes sagt was ganz Wichtiges. Das Geheimnis von Jesus, er kommt von oben und wir sind von unten, ganz schlicht gesagt. Jesus kommt von oben. Damit gibt er ein ganz wichtiges Zeugnis. Wir können nicht zu Gott hinauf. Wie viele haben das probiert in Religionen und Philosophien und in hehren Gedanken? Und Sie kennen auch die Leute, die sagen, ich stelle mir Gott so vor, und es hat doch gar keinen Wert. Mit unserer Vorstellungskraft kommen wir nicht hinauf. Gerd Geiser, der in Urach in Schule ging, in der Schwäbischen Alb, der hat eine Geschichte geschrieben von den Höllenlöchern, die es da oben gibt auf der Schwäbischen Alb bei Urach, von einem jungen Buben, der so stolz ist auf seinen Verstand und der im Internat ist und in den Ferien nach Hause kommt und sagt, jetzt weiß ich alles, ich habe in der Schule so viel gelernt und ich habe ja so einen klugen Kopf. Und bevor er nach Hause geht, will er an den Höllenlöchern vorbeigehen und dachte, ich möchte doch das Geheimnis der Höllenlöcher erklären. Da hat man so Höllenlöcher gesprochen. Ist da wirklich die Hölle da unten? Und dann legt er sich über den Rand dieser Höhle, dieses Loches im Boden, das sind so Erdspalten, und guckt hinunter und sagt, ich habe mir es doch schon gedacht, ganz einfach. 3 Meter tief, da kann man runterspringen, ist gar nicht schwierig. Und das macht er schließlich. Er springt hinunter und sagt, ganz klar, ich habe das erforscht. Und nach einer Zeit denkt er, ich möchte auch wieder raus. Und kommt nicht raus. Und wenn er an der Seite hoch will, dann rutscht dieser Kalk da runter und der Sand und was das da ist. Er sieht oben Wurzeln, er möchte hochspringen, er kann nicht rauf. Und Gerd Geiser hat die Geschichte überschrieben, lass dich mal hinauf, du kluger Kopf. Runterspringen kann man immer, aber hoch. Und das ist ein Geheimnis, dass ich auch zu Gottes Welt nicht hochdringen kann. Noch nie hat ein Mensch mit seinen Gedanken die Welt Gottes erreicht. Wie klug die Menschen auch sind, die Philosophen und die Erfinder und die Wohltäter der Menschheit. Aber Johannes der Täufer hat das eine schon begriffen. Jesus kommt vom Vater und er enthüllt uns die Worte des Vaters. Und die Worte, die Jesus spricht, sind wahr und gewiss. Und das spüren Sie ja. Gehen Sie doch einmal zu den Schwerkranken und sagen Sie diese Jesusworte. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder die Gottesworte, sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Und wenn plötzlich die schwer geprüften, leidenden Menschen sagen, das ist das, was mich jetzt noch trägt. Alles andere ist unwichtig. Da will man keine Zeitung mehr lesen und keinen Aldi-Prospekt mit Sonderschnäppchen. Da will man bloß noch das eine wissen, was trägt mich jetzt in dieser ganzen Not. Und er ist vom Himmel gekommen, da sagt hier Johannes, der von oben ist und er redet, der von oben, vom Himmel kommt, der ist überall und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Jesus sagt mir Gewisses von seinem ewigen Frieden und dass er der gute Hirte ist und dass er den Tod besiegt hat und darauf ruht mein Glaube. Kann man noch wer hören als das, was Johannes der Täufer uns schon in dieser herrlichen Botschaft sagt? Er ist der Heiland, der uns das bringt. Und noch das Letzte. Und sein Zeugnis nimmt niemand an, seine Worte nimmt niemand an. Wer sie aber annimmt, der besiegelt das Gott Wahrhaftiges. Das ist erschütternd, dass viele auch dieses herrliche Jesus-Evangelium auf die Seite werfen. Aber es wäre furchtbar, wenn wir es auf die Seite werfen. Und das sagt Johannes so schön, wenn du diese Worte, diese Jesus-Worte annimmst, dann besiegelst du, dass das wahrhaftig ist. Ja, sie sind ja sowieso schon wahrhaftig. Aber ich darf noch das Siegel draufdrücken und die Bestätigung, das herrlich, dass ich es mitbezeugen darf. Ja, das ist wahr, das ist gewiss. Ist das so schön mit vielen Bibelworten, die in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt haben. Ob es das Konfirmationswort von Ihnen war oder sonst irgendein herrliches Wort aus dem Alten oder Neuen Testament, wie Sie das durch viele dunkle Situationen hindurchgetragen hat, dieses Wort bestätigt und dann sagen Sie, und so war es. In meinem ganzen Leben kann ich nur sagen, so habe ich die Güte Gottes erfahren, wie es Jesus gesagt hat. Und das hat schon der Johannes der Täufer erkannt. Die Worte von Jesus sind bestätigt. durch uns noch einmal, die wir glauben und die wir es erkannt haben, bestätigen wir, er ist der Heiland, er ist der Erlöser, er ist der Erretter, dem ich vertrauen kann. Und da steht ein schönes Wort, der versiegelt. Wir kennen das von früher, wo man mit dem Siegellack noch die Briefe geschlossen hat oder beim Notar, wo es noch früher das Siegel gab. Heute ist es ja der Stempel bloß noch. War viel schöner, wenn dieses Metallsiegel in den weichen Siegellack hineingedrückt wurde. Und das ist das Allerherrlichste, die Versiegelung, die Bestätigung. Und das ist nochmal da, wie geschieht die? Durch den Geist Gottes. Der redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist maßlos, ohne Maß, unbegrenzt. Geizkragen, die passen immer auf, dass ganz genau das Maß eingehalten ist. Gott gibt seinen Heiligen Geist, ahnt schon Johannes der Täufer, unbegrenzt und in der Fülle. Manche haben mich angesprochen, auch in der Not ihrer Zweifel, und sie dürfen wissen, nur der Heilige Geist überwindet ihre Zweifel und gibt ihnen Gewissheit. Der steckt ihnen Licht auf. So steht es in der Schrift. Und hier steht es noch einmal, dass Gott den Heiligen Geist unbegrenzt und in der Fülle gibt. Wir wollen uns ausstrecken und sagen, Herr, gib mir diesen Geist in der ganzen Fülle, der mich gewiss macht, der mich überführt, der mir das Wort Gottes lebendig macht. Denn das ist ja das Geheimnis der Worte Gottes, dass das Geist und Leben drin ist, dass es lebendige Worte sind, voller Heiliger Geist. Und dass wir das erfahren, dass sie plötzlich uns den Frieden geben, den die Welt uns nicht geben kann. Und dass sie uns trösten und aufrichten. Und dass wir plötzlich sagen, das ist das Allerschönste an Weihnachten. Diese herrliche Weihnachtsbotschaft wieder zu hören. Auch in all den Ausformungen, die wir gehört haben. Wir haben gestern ein Lied von Johann Rist gesungen, der ja so viel Not erlebt hat. Einmal einen Gemütskranken, um die er sich so arg gekümmert hat, einen Geisteskranken, aber der auch so viel in Not im 30-jährigen Krieg erlebt hat. War ein sehr gefeierter Liederdichter, der auch geadelt wurde vom Kaiser, der auch alle Kirchenämter erklommen hat. Aber er hat uns das Geheimnis von Weihnachten so schön erklärt in dem anderen Lied. Sie kennen es ja schon, Weihnachtsoratorium. Brich an, du schönes Morgenlicht. Dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen, das hat Johannes schon erkannt. Und da sind wir an der ganzen Spitze der Offenbarung Gottes. Und das ist herrlich, dass schon hier das enthüllt wird und dass er das sagt über Jesus, noch bevor Jesus am Kreuz stirbt, bevor er auferstanden ist. Der ist der Heiland und Retter. Und ich wünsche Ihnen nur, dass Sie zu Füßen dieses Johannes sitzen können und sagen, danke, dass du uns das Geheimnis enthüllt hast und dass wir von dieser Quelle nehmen dürfen, des Heiligen Geistes. Das hat ja Jesus auch so einmal gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass das weiterfließt durch uns, das sagte er aber von dem Heiligen Geist, der von unserem Leib ausgehen sollte zu anderen. Lebensströme in diese Welt, wo andere zum Glauben kommen. Für mich ist das der Höhepunkt der gesamten Gottesoffenbarung in Jesus. Und es ist herrlich hier, dass Johannes diese Worte gefunden hat und uns in dieser Eindeutigkeit und Klarheit das gesagt hat. Wer zugreift und sagt, Herr, ich will dir glauben, gib mir auch die Gewissheit. Und das ist das Schöne, dass der Geist Gottes uns gewiss macht, dass es auch durchhält in den Krisenstunden unseres Lebens. Er gibt den Geist nicht karg, sondern in Überfülle. Lass die Lebensströme fließen des Heiligen Geistes in dein Leben hinein. August Hermann Franke sagt einmal, wer die Ströme nicht fließen lässt, der kann sich nicht entschuldigen, der ist selber schuld. Christus will sie fließen lassen in der Fülle, dass wir glauben können, und das kommt ja dann wenig später, wo Jesus seine Jünger versammelt hat, gerade in dieser Stadt Caesarea Philippi, kurz bevor der Leidensweg beginnt, wo der Herodessohn Philippus gewirkt hat, auch ein Herodessohn, der die Salome geheiratet hat, von der Herodias. Und Jesus redet an der Stelle vom Leiden, in Anknüpfung an Johannes den Täufer. Für mich ist die Beziehung völlig klar, warum das in Caesarea Philippi war. Da war sonst nichts, das war eine Kaiserstadt der Römer, eine Heidenstadt. Aber Jesus sagt, des Menschensohn muss jetzt ins Leiden gehen. Aber er wird darin seine Herrlichkeit offenbaren, das ist sein Geheimnis. Umso größer wird das erstrahlen, dass er der Gottessohn, der Heiland und der Retter ist. Und der Geist Gottes möchte es uns offenbaren, auch in allen dunklen Stunden unseres Lebens, dass wir es entdecken, dass er Liebe und Freude und Güte und alles bringt und dass er uns erhält mit seinem Heiligen Geist. Und ich bin gewiss, dass ich darin leben darf und dass ich diese Geborgenheit im Vater haben darf, durch Jesus und mit Jesus. Und darum wünsche ich Ihnen so ganz reich gesegnete Adventstage und Weihnachtstage in dieser Jesusfreude, in dieser Erkenntnis, er ist mein Heiland und ich darf in ihm sein und bei ihm sein. Für Johannes, den Täufer, war nur schwer, dass er nicht hinein durfte in dieses neue Reich, dass er noch an der Türe steht. Und wie hätte er gesagt, Mensch, was seid ihr reich? Ihr dürft das alles ausleben, was euch Christus bedeutet. Keine Stunde in der Nacht, in der er wach liegt, wo Jesus euch nicht ganz nahe sein will. Keine dunkle Stunde eures Lebens, was auch geschehen mag, in der er nicht seinen Trost euch gibt, in der er nicht mit seinem Heiligen Geist euch durchwirken will, eure Gedanken erfüllen will, euch diese Gewissheit schenken will. Ich kann es Ihnen nur verkündigen, so wie es hier im Evangelium dasteht. Und darum sind wir so reiche Leute. Wir stehen ja manchmal in Gefahr, dass wir immer auf uns starren. Dann testen wir unseren Glauben. Wie ist mein Glaube heute? Mein Glaube, ich bin ein bisschen zweifelnd heute. Ich bin vielleicht ein bisschen müde, vielleicht ein bisschen angefochten. Ach, dann darfst du aufblicken und blick doch auf Jesus. Und freue dich, dass Jesus da Anfänger und der Vollender deines Glaubens ist. Und dass er mit dir auch noch zum Ziel kommt. Das darfst du wissen. Das, was er angefangen hat, lässt er nicht halbfertig liegen. Ergreife ihn. Und da ist mein Wollen gefragt. Ich will dich. Ich will dich haben, lieber Heiland. Ich will mit dir gehen, meine letzte Wegstrecke in dieser Welt. Auch in einem Weihnachtslied so schön, dass ich ihn fassen will. Beim Lied fröhlich so am Herzen springen. Ich will ihn in mein Leben hineinsehen. Ich will ihn ganz haben. Ja, wunderbar, dass wir das packen und ergreifen und dann reich beschenkte Leute sind. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Zeugnis von Johannes dem Täufer. Für dieses völlig eindeutige und klare Zeugnis. Und da können wir immer nur nehmen, wenn wir das alles nicht so haben. Und das ist Schuld von uns, dass wir so wenig dir glauben, so wenig dir vertrauen. Herr, wir wollen diese Tage benutzen, um wieder ganz anders von Herzen dir zu vertrauen und danken, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort sich erfüllt und dass wir es versiegeln können, bestätigen können und dass der Geist uns darin wieder ganz gewiss macht. Wir bringen dir jetzt auch alle Nöte, die auch viele unter uns jetzt haben, Traurigkeiten, auch in diesen Weihnachtstagen. Aber umso mehr möchtest du deine Herrlichkeit aufleuchten lassen, dass das Morgenlicht deines Kommens anbricht und dass du das schwache Knäblein in der Krippe, der Weltherrscher und Erlöser bist. Wir können nur staunen, anbeten, staunen, bis wir dich schauen in der Herrlichkeit. Amen.